Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Die Hongkonger glauben ihrer Regierungschefin nicht. Sie hat die Beratungen zum umstrittenen Auslieferungsgesetz ausgesetzt. Doch die größten Proteste seit 20 Jahren gehen auch heute weiter. Im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten hat ein Spezialeinsatzkommando einen Verdächtigen festgenommen. In Berlin versucht die GroKo im Koalitionsausschuss einen Neustart und ein gigantischer Stromausfall legt ganz Uruguay und Argentinien lahm. 4 Jahre Syriza-Regierung in Griechenland. Im Hintergrund ziehen wir eine Bilanz und das hören Sie dann hier in einer halben Stunde. Unter Tränen hatte Carrie Lam beteuert, niemals könne sie die Hongkonger verraten. Schließlich sei sie in dieser Stadt geboren. Doch die Hongkonger, jedenfalls sehr viele von ihnen, halten die Beteuerungen ihrer Regierungschefin für Krokodilstränen. Und deshalb glauben sie ihr auch nicht, dass sie den Hongkonger Rechtsstaat wirklich verteidigt. Schließlich hat sie die Beratungen zu dem umstrittenen Gesetz, mit dem Verdächtige an China ausgeliefert werden könnten, ja auch nur ausgesetzt und nicht aufgegeben. Und so sind auch heute wieder Hunderttausende Hongkonger auf die Straße gegangen. Die Organisatoren sprechen sogar von 2 Millionen. Axel Dorloff berichtet.
Weg mit Regierungschefin Carrie Lam, eine der zentralen Forderungen der Demonstranten heute in Hongkong. Alle sind sie in schwarzen T-Shirts gekommen, Schüler, Studenten, Senioren und viele junge Familien. Ein schwarzer Zug durch die Straßenschluchten im Stadtteil Hongkong Island. Vom Victoria Park zum Regierungssitz. Der 44-jährige Brad ist in Hongkong geboren und aufgewachsen. Er ist mit seiner Frau und 2 Kindern im Grundschulalter da. Auch sie tragen für den Protestmarsch schwarz. Die Menschen in Hongkong sind sich sehr einig. Sie wollen, dass das Gesetzesvorhaben zu Auslieferungen nach China vollständig aufgegeben wird und nicht nur ausgesetzt. Und die Leute wollen, dass Carrie Lam zurücktritt. Sie hat nämlich einst versprochen, wenn die Mehrheit der Hongkonger sie nicht mehr will, würde sie abtreten. Seit knapp 2 Jahren ist Carrie Lam im Amt. Sie gilt als Peking-freundlich. Kritiker werfen ihr vor, eine Marionette der chinesischen Staats- und Parteiführung zu sein. Weil China seit Jahren versucht, mehr Einfluss auf Hongkong auszuüben, sehen viele Bürger ihre Zukunft in Gefahr. Auch die 35-jährige Maggie. Sie arbeitet als Finanzberaterin und ist mit ihrer Freundin und ihrem 70-jährigen Vater gekommen. Wir haben Angst um unsere Zukunft, nicht nur um unsere eigene, auch um die der nächsten Generation. Wir haben Angst, dass sie nicht mehr einfach so rauskommen können wie wir, um ihre eigene Meinung zu sagen. Dass sie nicht mehr Redefreiheit genießen wie wir jetzt. Wir kommen also nicht nur für uns. Wir sind sehr stolz, sagen zu können, wir sind aus Hongkong, nicht aus China. Die unruhigen Zeiten in Hongkong erinnern an die Regenschirmproteste von 2014. Damals hatten zehntausende Menschen wochenlang in Hongkong demonstriert für mehr Demokratie, freie Wahlen und gegen den wachsenden Einfluss Chinas. Aber der Querschnitt der Bevölkerung ist dieses Mal breiter, sagt die Demonstrantin Maggie. For the umbrella movement, we sort of have... Bei der Regenschirmbewegung gab es immer 2-3 verschiedene Meinungen zu den konkreten Themen des Protests. Dieses Mal sind wir sehr vereint in unserer Ablehnung des Auslieferungsgesetzes. Wir wollen protestieren, das ist unsere Heimat. Wir sind hier in den 80er Jahren aufgewachsen, wir wissen, wie Hongkong sein könnte. Wir könnten eine wunderbare Stadt sein, wenn wir alle unsere Freiheiten hätten. China hat die Bürger Hongkongs heute dazu aufgerufen, sich nicht vom Ausland instrumentalisieren zu lassen, sondern ihre eigene Regierung zu unterstützen. Die EU, die USA und auch deutsche Politiker hatten sich in den vergangenen Tagen solidarisch mit den Protesten in Hongkong erklärt. China hat das scharf kritisiert und ihnen Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen.
Die Hongkonger demonstrieren weiter für ihre Freiheitsrechte, Axel Dorloff berichtete. Im Mordfall Lübcke sind die Ermittler heute offenbar einen großen Schritt weitergekommen. Ein Spezialeinsatzkommando der hessischen Polizei hat einen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, den Kasseler Regierungspräsidenten erschossen zu haben. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau kennt die Einzelheiten.
Der Fall des vor 14 Tagen getöteten hessischen Politikers Walter Lübcke scheint gelöst zu sein. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der 50-köpfigen Polizeisonderkommission unter Federführung des Landeskriminalamtes Hessen wird nun die Festnahme eines dringend tatverdächtigen 45 Jahre alten Mannes mitgeteilt. Die Verhaftung erfolgte laut Auskunft der Ermittler bereits am frühen Samstagmorgen in Kassel durch Spezialeinheiten der Polizei. Dem dringend Tatverdächtigen sei man aufgrund von Genanalysen auf die Spur gekommen, so die Ermittler. Der Mann sei inzwischen dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Kassel vorgeführt worden. Aufgrund der Indizienlage sei Untersuchungshaft verhängt worden. Weitere Informationen zur Festnahme und zum aktuellen Sachstand der Ermittlungen wollen die Staatsanwaltschaft Kassel und das Hessische Landeskriminalamt zu Wochenbeginn in einer Pressekonferenz bekannt geben. Auch zum möglichen Motiv des mutmaßlichen Täters gibt die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage des Deutschlandfunks bisher keine Auskunft. Sie teilt aber schriftlich mit, bei dem Festgenommenen handle es sich ausdrücklich nicht um den Mann, der Pfingsten an einer Nordseefähre in Harlesiel in Gewahrsam genommen und wenig später wieder freigelassen wurde. Der gewaltsame Tod des beliebten hessischen CDU-Politikers Walter Lübcke hatte landesweit große Betroffenheit ausgelöst. Lübcke war am Samstag in seinem Heimatort in Nordhessen beigesetzt worden. Zuvor hatten sich bei einer Trauerfeier in Kassel rund 2000 Menschen vom getöteten nordhessischen Regierungspräsidenten verabschiedet, darunter das gesamte Kabinett der hessischen Landesregierung. Der Fall führte in den zurückliegenden 2 Wochen auch zu vehementen Forderungen, menschenverachtende Meinungsäußerungen im Internet zu unterbinden. Walter Lübcke war im Netz insbesondere wegen seiner humanen Flüchtlingspolitik aus dem rechtsradikalen Spektrum stark angefeindet worden. Plattformen wie Facebook oder YouTube wurden unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgefordert, auch die Würde Verstorbener nicht länger anzutasten.
Der Mordfall Lübcke ist wohl aufgeklärt, Ludger Fittkau berichtete. Das nach außen vermittelte Selbstbild der Großen Koalition und das öffentlich wahrgenommene Bild von ihr könnten im Moment nicht weiter auseinanderliegen. Nachdem am Freitag die Fraktionsspitzen aus ihrer Klausur im Berliner Alten Zollhaus herauskamen, da sprachen sie von großer Lust weiterzuarbeiten, von einem Korb zur Halbzeitbilanz, den sie gefüllt hätten. Die öffentliche Wahrnehmung sieht so aus. Die SPD ist führungslos, die Führung der CDU schwankt und wichtige Gesetzesvorhaben kommen nicht voran, zum Beispiel die Grundrente. In knapp 2 Stunden treffen sich dann die Parteichefs zum Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Nadine Lindner blickt voraus.
Es ist eine Woche, in der sich die Große Koalition zusammenraufen will und nach bitteren Wahlschlappen wieder in den Arbeitsmodus zurückfinden will. Da war erstens die Klausur der Fraktionsvorstände von CDU, CSU und SPD am Donnerstag und Freitag. Nach einem Tag Pause trifft sich zweitens heute Abend der Koalitionsausschuss, also die Runde aus Regierungsvertretern, Partei- und Fraktionsspitzen im Kanzleramt. Und das in völlig neuer Besetzung. Denn die SPD tritt nach dem Rücktritt von Andrea Nahles mit einem veränderten Personaltableau auf. Da ist das neue Spitzentrio, das die Partei vorübergehend leitet, aus Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig. Außerdem neu mit dabei ist der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Der hatte in dieser Woche nach der Fraktionsklausur eine zentrale Botschaft.
Und für Stabilität stehen wir auch in dieser Koalition.
Sichtbar und hörbar war also das Bemühen, die innerparteiliche Unruhe nicht zu sehr an sich heranzulassen. Ähnlich formulierten es zur Fraktionsklausur auch Ralf Brinkhaus, Unionsfraktionschef, und Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU.
Wir haben Lust darauf, weiterzumachen und gut weiterzumachen. Und das ist das Ergebnis dieser Tagung.
Den Willen, dass diese Koalition erfolgreich arbeitet.
Denn auch bei der Union gibt es derzeit neben den mäßigen Umfragewerten, Platz 2 hinter den Grünen, offen zutage tretende Spannungen zum richtigen Umgang mit der AfD. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, CDU-Parteimitglied und Teil der konservativen Werteunion, hatte gestern im Interview mit dem Deutschlandfunk eine Koalition mit der AfD in einem ostdeutschen Bundesland nach den Wahlen im Herbst nicht ausgeschlossen. Man weiß nie, so sagte es Maaßen. Beim Koalitionsausschuss heute Abend soll es dagegen um Sachthemen gehen. Und Redebedarf gibt es genug. Bei dem Treffen unter Vorsitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel steht als offizielles Thema der neue Bundeshaushalt auf der Agenda. Wenig erfreulich, denn hier sind nach der letzten Steuerschätzung die Spielräume enger geworden. Union und SPD hatten angekündigt, nach der Europawahl und mit Blick auf die im Herbst anstehende Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen die bisherige Schwerpunktsetzung des Bundeshaushaltes überprüfen zu wollen. Auch bei weiteren Streitthemen wird erstmal kein Durchbruch erwartet. Da ist zum einen die Grundrente. Hier lehnt die SPD nach wie vor eine Bedürftigkeitsprüfung ab. Und auch beim Klimaschutzgesetz aus dem Haus der SPD-Umweltministerin Svenja Schulze tut sich die Union nach wie vor schwer. Rolf Mützenich sagte zum Klimaschutz im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk:
Von daher bin ich schon der festen Überzeugung, dass gerade jetzt die nächsten Wochen auch dazu angetan sind. Und wir haben auch am Sonntag den Koalitionsausschuss, dass endlich dieser Gesetzentwurf auch vorankommt.
Mehr Hoffnung auf Verständigung gibt es bei der Grundsteuer, also den Abgaben auf Boden und Eigentum, die nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt werden muss. Hier brachte die Aussicht auf mehr Regelungsfreiheiten für die Länder neuen Schwung. Noch einmal SPD-Fraktionschef Mützenich im Deutschlandfunk.
Das muss sich meine Bundestagsfraktion noch mal genau anschauen. Aber ich finde schon, das Kabinett hat Zeit noch bis in die nächste Sitzungswoche, diesen Vorschlag dann endgültig auch zu beschließen.
Der Koalitionsausschuss tagt heute ab 20 Uhr im Kanzleramt. Das Ende ist offen.
Und Nadine Lindner blickte voraus. Kein Pillepalle mehr im Klimaschutz. Das hat genauso Bundeskanzlerin Angela Merkel neulich gefordert. Die Grünen haben da jetzt einen Vorschlag, einen nationalen Klimafonds. Den fordert Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt heute per Zeitungsinterview. Frank Eichmann.
Die Klimakrise sei eine Generationenaufgabe größer als die deutsche Einheit, so Katrin Göring-Eckardt in der Bild am Sonntag. Wenig Zeit, massive Investitionen nötig, nicht einfach nebenbei aus dem Bundeshaushalt zu bezahlen. Deshalb der Klimafonds, aus dem alle nationalen Klimaprojekte gebündelt finanziert werden. Ein dreistelliger Milliardenbetrag sei nötig gegen die unabwendbaren Folgen des schon erfolgten Klimawandels, höhere Dämme gegen Sturmfluten, Umforstung der Wälder, neue Stromleitungen. Ob das Geld für den Klimafonds aus neuen Schulden kommt oder aus höheren Steuern. In den nächsten Wochen werde die Grünen-Fraktion ein genaues Finanzkonzept vorlegen. Unterm Strich rentiere sich auch ein höherer Schuldenstand mehrfach. Neben den unabwendbaren Kosten des Klimawandels drohten Deutschland in den nächsten Jahren allein 60 Milliarden Euro Strafzahlungen an die EU für das Verfehlen der Klimaziele. Göring-Eckardt im Interview wörtlich: Wir müssen transparent machen, was die Kosten sind, wenn wir nichts tun und wie wir die Vorbeugung finanzieren.
Frank Eichmann berichtete und um 6:55 kommentieren wir diesen Vorstoß auch. Neben dem Klimawandel sehen viele den Plastikmüll, den wir tagtäglich produzieren, als das Hauptproblem des weltweiten Umweltschutzes. An diesem Wochenende haben sich in Tokio die Umweltminister der G20 getroffen und zum Abschluss haben sie ein Rahmenabkommen vereinbart, das den Plastikmüll zurückdrängen soll. Katrin Erdmann.
Das Pariser Klimaabkommen gilt für die 90 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie für die Europäische Union. Nur die USA stellten sich auf dem G20-Umweltministertreffen im japanischen Kaoisawa erneut dagegen. Dass sich 19 Staaten eindeutig zur Umsetzung des Abkommens bekennen, wenn auch nach zähen Verhandlungen, ist angesichts der Position der USA keine Selbstverständlichkeit, sagte die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzhöllier-Sutter zum Abschluss des zweitägigen Treffens. Einigkeit herrschte hingegen beim Thema Verschmutzung der Meere. Danach soll sich jeder Mitgliedstaat zunächst auf freiwilliger Basis bemühen, den Plastikmüll zu reduzieren. Außerdem wollen sich die G20-Staaten zudem intensiver als bisher über Abfallentsorgung und Recycling austauschen und gegebenenfalls voneinander lernen. Regionale und lokale Netzwerke, die sich für den Meeresschutz einsetzen, sollen stärker unterstützt und vernetzt werden. Beim Kampf gegen Meeresmüll haben wir unter der japanischen Präsidentschaft einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht, freute sich die deutsche Staatssekretärin. Plastikmüll ist auch eines der zentralen Themen auf dem G20-Gipfel im japanischen Osaka Ende Juni.
Katrin Erdmann berichtete: Wenn Sie durch Zürich schlendern, müssen Sie hinter jeder Ecke damit rechnen, dass auf einmal ein gut gekleideter Banker auf einem elektrischen Roller lautlos um die Ecke gesaust kommt. Mal auf der Straße, mal auf dem Radweg, mal auf dem Gehweg. Für die einen sieht so der Stadtverkehr der Zukunft aus, für die anderen der Albtraum aller Fußgänger. Eines ist sicher, ab diesem Wochenende ist klar, die E-Scooter kommen auch nach Deutschland. David Sajons erklärt die Regeln.
Es ist der offizielle Startschuss für die elektrischen Tretroller in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass ab heute massenhaft E-Scooter durch deutsche Straßen rollen dürfen. Die Fahrzeuge brauchen ein Zertifikat des Kraftfahrtbundesamtes. Das wird wohl noch einige Wochen dauern. Ähnlich sieht es bei den Leihrollern aus, die mancher vielleicht aus dem Auslandsurlaub kennt. Auch hier müssen sich E-Scooter-Fans noch ein bisschen gedulden. Grundsätzlich gilt, die Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein, einen Führerschein brauchen sie nicht. Helmtragen wird zwar empfohlen, ist aber keine Pflicht. Die Roller müssen jedoch eine spezielle Haftpflichtversicherung haben. Die E-Tretroller sollen vor allem auf Radwegen fahren. Wo es keinen Radweg gibt, dürfen die Fahrer damit auch auf die Straße. Auf den Gehweg dürfen die E-Scooter hingegen nicht. Darum hatte es politische Diskussionen gegeben. Bundesverkehrsminister Scheuer wollte es erst erlauben. Am Ende setzten sich die Bundesländer durch. Sie hatten Sicherheitsbedenken. Die jetzt zugelassenen Roller dürfen 6 bis 20 Kilometer pro Stunde fahren. Roller mit mehr als 20 km/h sind in Deutschland erstmal nicht zugelassen. Befürworter der neuen Roller hoffen, dass sie einen Beitrag zur Mobilität der Zukunft leisten. Beispielsweise könnten Berufspendler das letzte Stück von der Bahn- oder Bushaltestelle mit dem Roller zur Arbeit fahren.
Die E-Roller kommen, David Sajons berichtete. Nach den USA und Großbritannien beschuldigt jetzt auch Saudi-Arabien die iranische Führung für den Angriff auf 2 Öltanker im Golf von Oman. Björn Blaschke.
Erst die Regierung der USA, dann die Großbritanniens und jetzt auch Saudi-Arabiens Führung. Der mächtige Kronprinz des Königreiches beschuldigt den Iran, hinter den mutmaßlichen Angriffen auf 2 Öltanker im Golf von Oman zu stecken. Die saudisch finanzierte Zeitung Ashaq al-Awsat zitiert Kronprinz Mohammed bin Salman mit den Worten: Das Problem liegt bei Teheran und nirgendwo anders. Der Iran lässt die Lage in der Region immer eskalieren, indem er Terrorangriffe entweder direkt verübt oder indirekt durch mit ihm verbündete Milizen. Dass ausgerechnet der Tanker eines japanischen Betreibers angegriffen wurde, ist laut Mohammed bin Salman ein Zeichen der Respektlosigkeit. Denn der japanische Regierungschef war zur Zeit der Zwischenfälle zu Vermittlungsgesprächen in Teheran. Der arabische Nachrichtensender Al-Hadath hat einen Teil des Interviews verlesen. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman betonte, dass das Königreich Saudi-Arabien keinen Krieg will. Allerdings würde es nicht zögern, gegen jede Bedrohung seiner Souveränität und seiner vitalen Interessen vorzugehen. Er betonte in dem Interview mit der Tageszeitung Ashaq al-Awsat zudem, dass die letzten Angriffe durch den Iran eine entschiedene Haltung der internationalen Staatengemeinschaft erforderten. Kronprinz Mohammed bin Salman stellte die mutmaßlichen Angriffe auf die 2 Öltanker in Zusammenhang mit den Attacken auf Ziele in Saudi-Arabien. Houthi-Rebellen im Jemen haben in den vergangenen Tagen mehrfach mit Raketen und Drohnen 2 saudi-arabische Flughäfen angegriffen. Die iranische Führung unterstützt die Houthis, weshalb Mohammed bin Salman nun in Richtung Teheran erklärte: Das Regime lässt Angriffe durch seine Milizen durchführen. Das zeigt den Kurs des iranischen Regimes und seine Absicht, die Sicherheit in der Region zu destabilisieren. Tatsächlich ist bisher nicht bewiesen, wer die Öltanker wie angegriffen hat. Die iranische Führung bestreitet jede Beteiligung.
Björn Blaschke berichtete aus dem Studio Kairo. Es ist eine bekannte Masche der russischen Führung. Wenn Proteste zu mächtig werden, dann kapert der Kreml einfach die Bewegung. Auch heute hat er das offenbar versucht. Nachdem Tausende die Freilassung eines Enthüllungsjournalisten erwirkt hatten, haben heute 2 Kreml-treue Journalisten eine Demonstration zu seinen Gunsten organisiert. Allerdings mit wenig Erfolg, berichtet Sabine Stöhr.
Zu der genehmigten Demonstration im Zentrum von Moskau kamen laut der russischen Agentur Interfax etwa 1.500 Menschen. Die Veranstaltung war von 2 staatsnahen Journalisten initiiert worden, von denen dann nur einer auf der Bühne erschien. Unter dem Motto Recht und Gerechtigkeit hatten sie angekündigt, etwa 20.000 Menschen versammeln zu wollen, um den Enthüllungsreporter Ivan Golunow zu unterstützen. Die Teilnehmer der 2-stündigen Demo kamen aus unterschiedlichen Bereichen, aus der Wirtschaft, aus patriotisch gesinnten Vereinigungen und es waren Mütter von inhaftierten Journalisten dabei. Unabhängige Journalisten sind ihr ferngeblieben. Sie und andere Beobachter gehen davon aus, dass sich mit ihr der Kreml an die Spitze der Proteste für mehr Demokratie setzen will, in dem Versuch, die Opposition zu spalten. Zumal der Protest auf demselben Platz stattfand, auf dem sonst Regierungskritiker demonstrieren. Die Kreml-freundlichen Organisatoren heute fordern in einer Entschließung, dass der Fall Golunow genauestens und offen überprüft werden muss und dass der Paragraph 228 des russischen Strafgesetzbuches unter die Lupe genommen wird und eventuell weitere unrechtmäßig Inhaftierte freigelassen werden. Nach dem sogenannten Gummiparagraphen 228, der weit auslegbar ist, wurde auch Golunow wegen angeblichen Drogenbesitzes festgenommen. Der Enthüllungsjournalist war vor etwa einer Woche auf der Straße verhaftet worden. Die Polizei musste ihn aber wieder freilassen. Offenbar ging es den von seinen Recherchen betroffenen Beamten darum, ihn auszuschalten. Der Fall hat für viel Aufsehen gesorgt. Für Iwan Golunow wurde unter oppositionellen und unabhängigen Journalisten eine herausragende Solidaritätskampagne gestartet. Seine anschließende Freilassung kam überraschend und ist beispiellos. Der russische Innenminister entließ zwei verantwortliche Generäle.
Aus Moskau, Sabine Stür. In Lateinamerika herrscht seit heute Mittag ein gigantischer Stromausfall. So gut wie vollständig ohne Strom waren und sind größtenteils immer noch die Länder Argentinien und Uruguay. Davon ist auch das ARD-Studio in Buenos Aires betroffen. Deshalb kann unser Korrespondent Ivo Maroschik im Moment nur eingeschränkt arbeiten. Aber er hat es geschafft, uns diesen kurzen Beitrag zu überspielen.
Es ist der größte Stromausfall in der Geschichte Argentiniens und die Stromkonzerne haben große Probleme, die Versorgung wiederherzustellen. Fast in ganz Argentinien ist am frühen Sonntagmorgen der Strom ausgefallen. Betroffen waren auch Uruguay, der Süden von Brasilien und einige Städte in Chile. Nur Feuerland im äußersten Süden von Argentinien hatte noch Strom, weil diese Provinz nicht am Verbundnetz hängt. Die Stromversorger teilten mit, das Hochspannungsverteilnetz sei nach einem massiven Störfall komplett zusammengebrochen. Das ist das Netz, das die einzelnen Landesteile miteinander verbindet. Man müsse nun nach und nach die Versorgung wieder aufbauen. Es werde aber Stunden dauern, bis alle Teile Argentiniens wieder Strom haben. Zur Ursache gibt es noch keine Informationen. Ein Sabotageakt wird nicht ausgeschlossen, aber als wahrscheinlicher gilt, dass die marode Infrastruktur für den Stromausfall verantwortlich ist. In Argentinien wüten seit Tagen schwere Unwetter. Es kommt auch zu örtlichen Überschwemmungen. In der Hauptstadt Buenos Aires blieben U-Bahnen und Züge stehen und die Feuerwehr musste Menschen aus Aufzügen befreien, aber da der Strom am Sonntag um kurz nach 7 ausfiel, war die Zahl der Betroffenen überschaubar. Die Mobilfunknetze fallen zeitweise aus. Auch die Wasserversorgung in Buenos Aires ist nicht gesichert, weil der Druck in den Leitungen nicht aufrechterhalten werden kann. In einigen Provinzen Argentiniens werden heute die Gouverneure und Regionalparlamente neu gewählt. Die Wahllokale öffneten trotz des Stromausfalls.
Ivo Maroschik berichtete. In Portugal starben vor 2 Jahren 65 Menschen bei Waldbränden. Seither hat das Land viel investiert in die Prävention. Marc Dugge fasst zusammen, was in den vergangenen 2 Jahren getan worden ist.
Ein Wasserbecken am Rande der Ortschaft Noderinho. 12 Menschen hatten hier über Stunden in dem Wasser ausgeharrt, bis sie die Feuerwehr retten konnte. Ein Denkmal erinnert heute daran. Der Staatspräsident persönlich hat es vor einem Jahr eingeweiht. Die Waldbrände von damals sind ein Trauma für ganz Portugal. Nur wenige hundert Meter von hier befindet sich die Straße, auf der 47 Menschen mit ihren Autos von den Flammen eingeschlossen wurden. Keiner überlebte. Und auch 2 Jahre später sind die Hügel rund um das Dorf immer noch kahl. Vereinzelt ragen immer noch verkohlte Baumstämme in den Himmel. Auch für Luis Fontinha ist die Katastrophe noch allgegenwärtig. 2017 hat viele von uns gezeichnet. Ich habe damals im Bausektor gearbeitet und wegen des Feuers meinen Job verloren. 24 Stunden lang konnte ich meine Töchter nicht erreichen. Ich wusste nicht, wo sie waren und wie es ihnen geht. Das ist noch sehr präsent. Und auch die Angst vor dem Feuer. Ich habe ja nur Gegenstände verloren, andere ihr Leben. Luis will, dass so eine Katastrophe wie damals nie wieder geschieht und Teil der Lösung sein. Diese Tiere sollen ihm dabei helfen. Luis ist neuerdings Ziegenhirte. Animiert hat ihn dazu der portugiesische Staat. Der unterstützt derzeit knapp 40 Herden mit insgesamt 4.900 Ziegen, unter anderem auch die von Luis. Denn Ziegen sind ideale Brandverhüter. Ziegen sind robuste Tiere. Sie können auch in Höhenlagen eingesetzt werden. Ziegen essen Unterholz, sie können den Wald säubern. Außerdem kann man sie noch für andere Zwecke nutzen. Mit ihrer Milch kann man Ziegenkäse machen oder das Fleisch für Zickleinbraten verkaufen. Ein zugewachsenes, schlecht gepflegtes Waldstück brennt besonders. Das gut. Herumliegende Holzstämme oder trockene Zweige wirken wie Brandbeschleuniger. Wer sein Waldstück nicht von Unterholz reinigt, muss deshalb in Portugal mittlerweile hohe Strafen fürchten. Die Regierung hat die Strafen nach den letzten Waldbränden deutlich angehoben. Und da werden Ziegen als Waldstaubsauger besonders interessant. Wer ein Waldstück auf konventionelle Art säubert, muss mit Kosten von rund 400 € pro Hektar rechnen. Ziegen sind da viel billiger. Der Preis liegt liegt da eher bei 25 Euro pro Hektar. Das ist ein Riesenunterschied. 20 Hektar haben seine Ziegen schon weggeputzt. Für jede Ziege bekommt er im ersten Jahr 120 Euro vom Staat. Neu sei die Idee der Ziegenräumtrupps allerdings nicht, so Domingo Spatascho, Förster und Umweltaktivist. Die Ziegen haben heute wieder eine Funktion, die sie in Portugal auch schon früher innehatten. Es sind Tiere, die eigentlich alles essen, die nicht besonders wählerisch sind. Wanderhirten waren früher mit den Tieren in den Wäldern unterwegs, um sie zu reinigen. Heute will diese Arbeit aber kaum einer mehr machen. Das Klima ist rau und die Bezahlung ist schlecht.
2 Jahre nach der Katastrophe Waldbrandprävention in Portugal, Marc Dugge berichtete. Und jetzt ist der Sport dran mit Marina Schweizer.
Wir starten mit Tennis, wenn man so will mit deutscher Beteiligung, aber nur in Form des Publikums. Es geht um das Männerturnier in Stuttgart. Dort hat sich ein 23-jähriger Shootingstar aus Italien den Titel geholt. Einzelheiten von Detlef Lindner.
Matteo Berrettini gewinnt erstmals diese Rasenwoche. Er erhält einen Siegerscheck in Höhe von gut 117.000 Euro und ein E-Auto. Interessant dabei, der Italiener mag eigentlich keine Autos. Der 23-Jährige gewann dieses Turnier, ohne seinen Aufschlag ein einziges Mal abzugeben.
I played really, really well.
Das war ein unglaubliches Match in einer für mich unglaublichen Woche. Felix hatte Satzbälle, ich hatte Matchball. Das ging an die Nerven. Ich bin sehr glücklich, wie ich gekämpft habe. Ich muss das jetzt erst einmal verdauen, was ich hier geschafft habe.
When I'm doing like this.
Finalgegner Félix Auger-Aliassime konnte am Durchmarsch von Berrettini nichts ändern. Das kanadische Supertalent hatte dem Aufschlag und den unwiderstehlichen Returns nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Dazu kam noch extrem viel Pech im Tiebreak des zweiten Satzes, den er mit 11:13 schließlich verlor. Ich habe mich in dieser Woche in jedem Match selbst wieder überrascht. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut spielen kann. Es war immerhin mein allererstes Rasenturnier auf der Tour. Aber heute war Matteo einfach besser als ich.
Morgen wollen die deutschen Fußballerinnen bei der WM in Frankreich den Gruppensieg klarmachen im dritten und letzten Gruppenspiel gegen Südafrika. Marc Eschweiler weiß, wie sich das Team auf diese Aufgabe vorbereitet. Nein, es ist Martina Knief.
Ein Kaffee in der Altstadt, ein Nachmittag am Strand. Die Balance ist wichtig. Die Fokussierung auf die Weltmeisterschaft ist ohnehin groß. Wenngleich die Mathematikkünstlerin im Team, die mit ihren Rechenspielen, wer der nun wann möglicherweise der nächste deutsche Gegner sein könnte, die Mannschaft stets auf Trab gehalten hat, etwas ferngehalten wurde vom Team, so Linda Dahlmann.
Almut Schuld hatte deshalb ja jetzt auch ein Einzelzimmer.
Denn gerechnet wird sonst auf keinem Zimmer. Aber die eigene Vorgabe ist ohnehin ganz klar, wie die Mittelfeldspielerin aus Essen betont.
Bei einer WM, wenn man wirklich Weltmeister werden will, alle Mannschaften schlagen sollte und auch keinem aus dem Weg gehen sollte. Das ist auch nicht unser Ziel, uns irgendwas auszurechnen. Also ich denke mal, von unserer Seite aus ist es relativ egal, gegen wen wir spielen. Aber natürlich wollen wir als Gruppenerster weiterkommen.
Ein Unentschieden reicht morgen gegen WM-Neuling Südafrika zum Gruppensieg, dem ersten Ziel der DFB-Auswahl bei der WM. Das jedoch reicht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht.
Wir werden auch nicht taktieren, dass wir irgendwie versuchen, einen Unentschieden über die Zeit zu bringen, weil wir auch den nächsten Schritt im Turnier gehen wollen, um gegen wieder eine anders spielende und auftretende Mannschaft. Und deshalb wird unser Ziel sein, morgen nach 90 Minuten mit 3 Punkten und im Sieg vom Platz zu gehen.
Allerdings wird sie gegen die Südafrikanerinnen rotieren, einigen Spielerinnen aus der zweiten Reihe Einsatzzeiten geben.
Im ersten Gruppenspiel dieser FIFA-Frauenfußball-WM siegte übrigens Schweden heute mit 5:1 gegen Thailand. Zwischen den USA und Chile steht es 3:0. In London startete die Saison der Slalomkanuten, ein Fingerzeig Richtung Olympia. Einen großen Schritt Richtung Tokio 2020 machte heute Hannes Aigner im Kajak einer. Von dort berichtet Thorsten vom Wege.
Ein 3. Platz für Hannes Aigner beim Weltcup in London hat dessen Chancen verbessert, an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokio teilzunehmen. Die Rennen am Rande der britischen Hauptstadt, die für die Deutschen Teil der internen Olympiaqualifikation sind, endeten so mit 3 Podestplätzen für Sportlerinnen und Sportler des Deutschen Kanuverbandes. Bereits am Vortag hatten Kanadier-Spezialist Sideris Tasiades und Ricarda Funk im Kajak einer als Sieger bzw. Zweitplatzierte ihre Rennen beendet und sich damit ebenso wie Aigner im Kampf um die begehrten Olympiatickets einen Vorsprung erarbeitet. Die Sieger am zweiten Wettkampftag auf dem Olympiakurs von 2012 gingen beide nach Großbritannien. Im K1 der Herren gewann Joseph Clark, im C1 der Frauen hatte Mallory Franklin die Nase vorn.
Für die 6-malige Dressur-Olympiasiegerin Isabel Werth gab es ein Happy End zum Abschluss der deutschen Reitmeisterschaften in Balve. Mara Thälmann berichtet.
Titel Nummer 15 für die erfolgreichste Reiterin der Welt, Isabel Wehrt. Einen Tag nach dem Patzer im Grand Prix Special holte sich die 49-Jährige mit ihrem Pferd Emilio ganz souverän Gold in der Kür. Und auch das Lachen kam wieder bei der Seriensiegerin aus Rheinberg. Vergessen und abgehakt, dass sie sich tags zuvor mit Bella Rose verritten hatte. Zweierwechsel statt Galopptraversale. Den deutschen Meistertitel bei den Springreitern sicherte sich überraschend Felix Haßmann aus Lienen mit Cayenne. Ganz knapp im Stechen vor Jan Wernke aus Holdorf. Titel verteidigt heißt es für die Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski aus Warendorf. Hauchdünn war ihr Vorsprung vor der Team-Olympiasiegerin Ingrid Klimke aus Münster. Bronze ging an Dirk Schrade aus Heidmühlen.
Und ab 19.10 Uhr dann Ausführliches vom Sport hier im Deutschlandfunk.
Danke, Marina Schweizer. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut.